next speakers are Dennis and Braylon.
Unsere nächsten zwei Speaker sind Dennis und Braylon. Dennis hat fokussiert sich auf Sicherheit von IoT-Geräten. Er nennt sich ein Robotersammler. Er hat eine ganze Armee von Robotern mit mehr als 60 Geräten.
Meanwhile, when her robot vacuum gave up
und
the
wenn
ghost,
ihr Staubsaugerroboter kaputt ging, hat sie das jetzt als Anlass genommen, es auseinanderzunehmen. Und
Braylon
ist wirklich in der Lage, da ganz tief einzutauchen und hat da auch Bock drauf. Und Dennis und Braylon stellen euch jetzt Reverse Engineering und Security Bypass vor. Der Titel des Talks ist Staubsaugen und Gras schneiden.
In Room Number One, where it's like a slightly more interesting talk, I would like to have, you know.
Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich wäre eigentlich lieber in dem anderen Raum und will mir den anderen Talk anhören, aber ich muss ja hier sein. Willkommen bei unserer Präsentation. Wir reden heute über Staubsaugerroboter und Rasenmäherroboter und wie man deren Security überwindet. Hi, ich bin Dennis, das ist Braylon. Wir wollen nur kurz eine Vorstellung machen. Ich bin Dennis. Ich bin ein Sicherheitsforscher. Ich kümmere mich um Hardware, also vor allem IoT-Security, Privacy. Das sind die ganzen Geräte, die ich habe bei meinen Geräten. Ich kaufe ganz, ganz viele Geräte, weil ich Amerikaner bin und meine Kreditkarte ausreizen muss. Und ich interessiere mich auch für andere Geräte, also zum Beispiel Smart Speaker. Ich mache auch Reverse Engineering von Flash und Forensik darauf. Also ich schaue bei Geräten, ob ich das Flash Memory rauskriege, beziehungsweise ob ich das auslesen kann und damit interessante Dinge anstellen kann. Ich habe neulich, oder vor zwei Jahren, habe ich einen Paper über das Amazon Echo gemacht. Das andere Projekt, was ich habe, ist robotinfo.dev. Das ist eine systematische Analyse von Robotern, Hardware, Software, wie die Security dabei aussieht, Privacy. Ich stehe darauf, die Dinger zu hacken, und ich verfolge Änderungen von Firmwares nach, und ich emuliere Geräte. Ich habe hinten dran eine Datenbank, um das alles einzusammeln. Es gibt uns halt einen Haufen Daten für weitere Forschung, und ich habe da so eine ganze Diskothek von Robotern. Ich gehe einfach dahin und hole mir einen. Und
Hi,
ich bin Braylon. Tagsüber arbeite ich bei Leviathan Security Group, und aber dieser Talk hat nichts mit Ihnen zu tun. Das ist komplett privat, was ich hier treibe. Nachts mache ich Sicherheitsforschung. Ich bin eher auf der Software-Seite. Dennis ist eher der Hardware-Hacker. Ich mache auf der Software-Seite, wo ich ihn unterstützen kann. Mein erstes Opfer war ein Yeti-Roboter. 2021, während Covid, als er kaputt war, habe ich es auseinandergenommen, und das hat dann irgendwie, hat mein Interesse geweckt für Hardware, die auch mal auseinanderzunehmen. Jetzt bin ich bei allem dabei. Robotern, Kameras, whatever. So, das Ziel dieses Talks ist es, normalerweise gebe ich das, um die Leute irgendwie dafür zu sensibilisieren, wie groß die Risiken bei Sicherheit und Privacy ist von IoT-Geräten. Und dann möchte ich euch einen Überblick über Staubsaugroboter geben. Und das Ziel ist am Ende des Tages immer, dass man irgendwie Root-Zugriff kriegt auf das Gerät, ohne dass man irgendwie eine Schraube ausdrehen muss, ohne sie auseinanderzubauen. Und manche von euch haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich einen Haufen von diesen Talks gemacht habe. Und die Frage ist, welches Gerät oder welche Firma ist dieses Mal dran? Wer ist jetzt das Opfer? Und ich kann bestätigen, dieses Mal ist es EcoVax. So, ein paar Einschränkungen. Wir behaupten keinesfalls, dass irgendwelche Hersteller Sensoren benutzen, um euch auszuspähen, auch wenn sie es theoretisch könnten. Wir machen hauptsächlich physische Angriffe. Wir sind nicht so auf der API-Seite und machen jetzt auch keine Massenhacks von den Dingern. Und in der Regel sind viele von den Herstellern betroffen. Hängt nicht wirklich davon ab, von der Größe, dem Gerät, dem Marktanteil, von der Marke. Ich habe schon drei verschiedene durch, ist Xiaomi, Roborock und Dreamy und jetzt ist Ecovacs dran. Und das ist alles komplett privat, was wir hier treiben. Niemand sponsert uns, niemand bezahlt uns dafür und alles, was wir hier von uns geben, hat nichts mit unseren Arbeitgebern zu tun. Und das sind jetzt die Geräte, die wir in diesem Talk behandeln wollen. Das sind so hauptsächlich die aktuellen, die es gibt. Alles, was einen Unterstrich hat, hat eine Kamera. Alles, was ein was im Schrägstrich hat, ist oder was kursiv geschrieben ist, hat ein Mikro. Und wir fokussieren uns dabei nur auf die, die Linux haben. Es gibt noch ein paar kleinere, die noch weniger Hardware haben und deswegen kein Linux laufen. Die sind für uns eher nicht so interessant. So, jetzt über den Talk. Das ist im Prinzip das Resultat von 5 Jahren Forschung, wo wir immer mal wieder dran rumgespielt haben. Und wir sind technisch gesehen nicht die Ersten, die sich Ecovacs-Roboter angeschaut, aber die anderen hatten alle einen ziemlich anderen Fokus. Zum Beispiel, dass sie die Cloud emulieren wollten, oder?
Die Arbeit ist natürlich noch nicht fertig. Es gibt viele Geräte draußen. Es gibt ein paar Dinge, die wir nicht verstanden haben. Also es wäre cool, wenn andere Leute auch Bock haben, sich das anzugucken. Die Hersteller sind nicht wissentlich über die unsere Erfunde bisher. Wir haben nichts von unserer Aktivität erzählt, also wird es vermutlich Updates geben bald. Also wenn du das mit deinen Devices ausprobieren möchtest, dann spiel doch vielleicht einfach kein Update ein. Das ist ein kollaborativer Aufwand. Wir haben zum Beispiel auf der Nullcon zusammen gehackt. Auf dem CC Camp habe ich auch einen Rasenmäher-Roboter mitgebracht und den haben wir einfach ein bisschen auseinandergenommen. Das ist also immer ein Ding, was mit vielen Leuten und immer wieder weitergemacht wird. Was sind unsere Motivationen? Warum wollen wir denn überhaupt die Geräte routen? Wir wollen mit cooler Hardware rumspielen und diese Art von Geräten sind wirklich sehr geile Hardware. Man kriegt coole Pakete von Dingen. Außerdem sind diese Geräte ständig am Telefonieren nach Hause und sie schicken viele Daten von unseren Wohnungen und das wollen wir verhindern. Viele Leute benutzen das außerdem mit einem Smart Home System. Mit Software und wir wollen einfach herausfinden, wie das verändert werden kann. Und außerdem wollen wir Diagnose stellen können für kaputte Geräte, weil wenn ein Gerät kaputt ist, dann ist es oft schwer herauszufinden, was wirklich kaputt ist. Und deswegen hilft es dann. Wir wollen außerdem natürlich die Privatsphäre-Behauptungen der Firmen überprüfen. Nicht alle Firmen sprechen wahrhaftig über das, was sie tun. Warum vertrauen wir den Internet der Dinge-Firmen nicht unbedingt? Naja, weil sie in unserem Heimnetz verbunden sind und weil sie ins Internet verbunden sind. Das heißt, sie können viel bei uns zu Hause machen. Die Kommunikation zu der Cloud ist oft verschlüsselt und man weiß eigentlich nicht so richtig, was da los ist. Außerdem wissen wir, dass Hardware und Software sicher zu entwickeln ist wirklich super schwer. Also selbst wenn die Hersteller nicht böse Sachen vorhaben, dann ist es trotzdem sehr schwer, kann missbraucht werden. Und außerdem haben wir in der Vergangenheit Hersteller oft bei seltsamem Verhalten erwischt. Und außerdem, weil wir es schon sehr lange machen. Ein Beispiel, in dem ich schon letztes Jahr gemacht haben. Da hat ein iRoboter Fotos gemacht und die sind dann nach Venezuela gegangen, um für Machine Learning gelabelt zu werden. Und das war irgendwie angeblich auf Seite 25 der AGBs, war das dann irgendwie so, dass die User informiert wurden. Es wäre also kein Problem, aber es zeigt einfach ein bisschen, wie eng, wie bängstig die Situation sein kann. Und rechts sagt das zum Beispiel, dass das ein iRobot ist, weil ich diese Perspektive habe. Eine spannende Sache, als der Artikel veröffentlicht wurde und die E-Mails an den Firmen ausgeschickt wurden, sind die Firmen nervös geworden und haben tatsächlich angefangen, ihre AGBs und Firmware zu aktualisieren. Eine andere Sache, die auch noch ein bisschen beängstigend ist, wir haben von iRobot vor ein paar Jahren gesehen, vielleicht sollten wir Karten von Usern bekommen und die an Versicherungsfirmen verkaufen. Und naja, das macht nicht unbedingt Mut, aber Amazon versucht, iRobot zu kaufen, nicht wegen den Robotern, sondern wegen all den Daten, die sie haben. Also man sollte da vielleicht einen genaueren Blick hinwerfen. Eine andere Sache, die manche Leute mich zum Beispiel motivieren, sind, diese Geräte haben oft großartige Sensoren. Oft Kameras, aber seit einem Jahr ungefähr auch Mikrofone an Bord. Was sind also die Risiken von Geräten mit solchen Kameras? Naja, die können Bilder speichern und viele machen das sogar lokal und in der Cloud. Und wenn man zum Beispiel jetzt gebrauchte Geräte hat, dann kann das sehr problematisch sein. Man weiß nicht, ob der vorherige Owner ein Rootkit installiert hat. Als ein neuer User hast du keine Möglichkeit, die Software zu verifizieren. Und du packst letzten Endes ein verdächtiges Gerät in dein Netzwerk. Also Routen des Gerätes ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob das Gerät wirklich sauber ist. Du musst letzten Endes auf Zertifikate vertrauen und die typischen Hersteller haben alle die gängigen Zertifikate, also jeder sagt, wir haben hier diese Zertifikate, wir sind sicher, da gibt es nichts zu bedenken, aber wir werden später herausfinden, ob das wahrhaftig ist oder nicht. Okay, lass uns kurz über den Roboter-Hack von 2017 bis heute reden. Meine erste Arbeit war 2017, ich war damals zusammen mit Daniel Wegemar am Arbeiten und das erste Opfer war der Xiaomi Vacuum Roboter Robrock S5. Wir haben herausgefunden, dass das Firmware-Image zwar signiert und verschlüsselt ist, aber mit einem schwachen Schlüssel. Man konnte also ein Custom-Firmware auf das Gerät aus dem lokalen Netzwerk pushen. Und das heißt, du konntest es routen, ohne auseinanderzubauen. Das war unser Start. Wir haben es vor 6 Jahren auf dem 34C3 und dann auch auf der DEFCON publiziert. Die Hersteller haben ziemlich schnell kapiert, dass das ein Problem ist und haben angefangen, es zu fixen, indem sie bessere Signaturen benutzt haben und andere Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. Dann habe ich zum ersten Mal angefangen, Ecovacs-Roboter anzugucken. Jemand hat von einem Ecovacs-Roboter im Beta-Release bekommen und wusste nicht, was er damit tun soll, war vorher in meinem Vortrag und hatte mir den gegeben. Und ich konnte frühe Firmware-Bugs finden und so. Ich konnte herausfinden, es gibt keine Integritäts-Protection, man kann es routen und man in the middle. Das Problem hatte sehr schwache Hardware, also war ich nicht wirklich interessiert daran, die Sachen zu pushen und habe das Projekt hinter mir gelassen. Dann haben wir 2019 neue Methoden gefunden, Geräte zu routen, zum Beispiel den Roborock S6, S5 Max und S7. Manche davon funktionieren auch noch heute, vor irgendwelche Gründe. Wir konnten in Bootloader-Modus machen, wir konnten wieder root werden. Wir konnten handgefertigte Werkzeuge in den Speicher schreiben und wir haben versucht, Garantiesiegel nicht zu brechen, aber das ist hier nötig gewesen. Die Hersteller haben dann angefangen, den Bootloader zu locken und Secure Boot zu erzwingen und binäre Signaturen zu haben und haben Keys in ihren OPTEE Trust Zones gespeichert. Also es wurde immer schwieriger. Und Kamera-Hacking von Staubsaugerrobotern wurde beliebter. 2021 habe ich nochmal auf der DEFCON eine Präsentation gehalten. Also ihr könnt das Video hier angucken. Ich habe Wege gefunden, das Roborock Security Feature zu umgehen. Und ich wurde dann irgendwann müde, immer nur eine Firma anzugucken. Und dann haben wir eine neue Firma angeguckt. Das waren Dreamy, die hatten sehr, sehr gute Kameras. Die waren leicht zu routen. Die haben zum Beispiel SSH-Keys zu ihren Backend-Servern darauf gelassen und so. Und sie wurden vorher offensichtlich nicht angegriffen. Als Reaktion darauf haben sie mehr Verschlüsselung benutzt und seltsame Gegenmaßnahmen. Jetzt haben sie irgendwie sehr seltsame Temper Detection, also Erkennung von Basteleien implementiert, aber letzten Endes haben sie sich sozusagen dafür selber gehackt. Zur selben Zeit habe ich auch nochmal einen Blick auf Ecovacs geworfen. Ecovacs hat endlich angefangen, gute Hardware zu veröffentlichen. Und die Feature dieser Geräte waren ungefähr wie die der Konkurrenzprodukte, aber der Preis war billiger. Das war also ein gutes Ziel. Der D-Bot X1 ist ein Gerät, das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und dann war ich rot. Und als Ergebnis hatten wir ein modifiziertes Dateisystem und konnten das Gerät emulieren und konnten Firmware von empfangen und Sachen zur Cloud deployen. Ja, also da gibt es auf jeden Fall mehr zu holen in der Zukunft. Unabhängig davon hat Braylon auch angefangen, Ecovacs und Jedi-Roboter zu hacken. Also das war sehr gut für unser Projekt.
Dieses Jahr haben wir versucht, irgendwie da nochmal weiterzumachen. Auf der DEFCON habe ich einen Vortrag gegeben und auf dem Camp. Und wir haben eine neue Methode gefunden, um den Bootloader-Konfiguration auszuhebeln. Was wir dazu schaffen müssen, ist, dass wir den U-Boot dazu kriegen, dass er sich selbst patcht. Und dann konnten wir im Prinzip alle Security-Maßnahmen von allen gängigen Vendern aushebeln, also im Prinzip Xiaomi, Dreamy, Roborock, Navo und so weiter. Das Problem ist, dass wir jedes Jahr eine neue Routing-Methode finden müssen, das wird langsam nervig. Und dann haben wir uns gedacht, okay, suchen wir uns einfach mal ein Office-Opfer. Und manche Firmen schauen sich die Talks an und wehren das ab, indem sie halt ihre Geräte so umbauen, dass es erschwert wird. Und wir sehen, dass Shark Robot irgendwie 2020 angefangen hat, seine Geräte mit unserer Forschung im Hinterkopf irgendwie umdesignt haben. Und es wird nerviger und wir werden zwar effizienter, aber hier geht's, müssten wir immer so ein bisschen deobfuskieren, was sie da gerade wieder gemacht haben. Also wir röntgen jetzt zum Beispiel Boards, um die Boards besser zu verstehen, ob, dass wir die Verbindungen, also die Lötverbindungen sehen. Das ist alles ein bisschen nervig. Es geht zwar immer noch, aber es ist halt aufwendiger. So, lass uns das Ecovacs-Ökosystem anschauen. Also warum genau Ecovacs? Ecovacs wurde 1998 in China gegründet und die Idee war ursprünglich, dass man White-Label-Produkte macht für andere Firmen und dann haben sie ihr eigenes ihr eigenes Modell rausgebracht unter ihrem eigenen Namen, das ist der D-Bot in 2007. Und in 2020 hatten sie schon 17% Marktanteil direkt hinter iRobot. Und es gibt aktuell keine Zahlen, aber ihr Marktanteil ist wahrscheinlich sogar deutlich höher, vielleicht sogar sehr viel höher als alle anderen. Wir gehen davon aus, dass es ungefähr 5-mal so viel ist wie iRobot. Also, die haben verschiedene Konfigurationen, verschiedene Geräte für verschiedene Regionen. Die machen auch Luftreiniger, Rasenmäher. Es ist alles ziemlich ähnlich. So, jetzt schauen wir uns die Hardware einmal kurz an. Solche Ecovacs-Roboter haben im Allgemeinen einen SoC, also im Prinzip der Hauptchip. Da hängen auch die ganzen Kamera, Mikrofone und sowas dran. Und auf der anderen Seite hat man das MCU, das kümmert sich um die um ein paar Sensoren und um die Räder.
Das SOC läuft unter Linux. Und alles, also alles, was Realtime-Anwendung hat, das läuft auf dem MCU. Das heißt, alles, was so unwichtig ist, läuft auf der Linux-Seite. Das separiert das Ganze ganz gut. Deswegen auch Multiple-Prozesse und verschiedene Betriebssysteme. Das ist der Original Ecovacs-Robot, den ich angeguckt wurde. 2018 wurde der D-Board 900 rausgegeben. Das ist im Prinzip ein Kern-ARM-Chip mit 128 MB RAM und 256 MB NAND-Flash. Und der hat ein paar Sensoren. Das war ziemlich schwachbrüstig im Vergleich zu den Xiaomi-Robotern. Das war nicht wirklich interessant. Der nächste, den wir uns angeguckt haben, ist der X1, der wurde 2022 rausgegeben. Der hatte verschiedene Basisstationen. Das ist im Prinzip so eine neue Entwicklung, die ich sehr nett finde. Die können sich automatisch entleeren. Die haben teilweise auch einen Mob dabei. Und jetzt gibt es neue Features, das heißt, man kann jetzt auch die Station fernsteuern. Und man hat auch eine Fernkamera, also dass man quasi, das ist natürlich für mich sehr interessant, wenn ich damit quasi die Kamera übernehmen könnte und der in der Wohnung rumfährt. So, ich habe jetzt natürlich erstmal alle Garantiesiegel aufgemacht und jetzt haben wir uns das angeguckt. Das benutzt einen Octocore ARM-Chip. Und es hat sogar einen AI-Beschleuniger. Die haben eine GD32 MCU, das ist ein merkwürdiger Klon von einem bekannten Chip. Und die X1 haben einen Spezialchip, den Baidu AI-Beschleuniger. Der kann die Sprache verarbeiten. Sie sagen, es geht darum, dass es aufwachen kann, wenn man ein Codewort sagt, aber wer weiß schon, was da tut. Wir haben ein Lidar, es gibt einen Haufen Mikrofone. Es gibt so eine Assistentenfunktion in dem Gerät, die man nutzen kann. Und dann gibt es natürlich Kameras und Laser. Und natürlich gibt es einen Haufen Infrarot-Abstandssensoren. Es gibt einen Haufen Geräte, die auf der gleichen Basis aufsetzen, also zum Beispiel der AirPod Z1. Der wurde dieses Jahr rausgegeben. Ist im Prinzip die gleiche Hardware-Plattform. Er hat nur noch eine zusätzliche Kamera und weitere 6 Mikrofone. Und er hat noch weitere Dinge, so wie ein Bluetooth-Lautsprecher, ein Luftreiniger und ein Luftbefeuchter. Für diejenigen, die jetzt Deutsch verstehen, das ist die offizielle Werbung von der Webseite. Das ist tatsächlich wie ein Wachroboter. Also er fährt zu Hause rum und versucht, die Wohnung zu überwachen. Es hat 6 Mikrofone und du kannst sogar mit denen in Verbindung bleiben. Das heißt, wenn du weg bist, der kann Leuten hinterherlaufen in deiner Wohnung und du kannst dann mit ihnen über den Roboter kommunizieren. Das ist, sie finden das, also sie nennen das ein Feature. Das Gute ist, diese Geräte haben, die haben Debugging-Ports, die wir uns natürlich zu eigen machen. Das ist das im Prinzip dasselbe seit 2019. Das ist die Teilenummer, die ihr bestellen müsst, um damit zu verbinden. Ich habe einen Haufen da, also kommt vorbei, wenn ihr welche wollt. Das ist, gibt euch ein UART, es gibt 3,3-Volt-Anschluss und ein SWD und halt ein Micro-USB, um euch anzuschließen. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe Geräte, die wir uns anschauen. Das sind die G1 Rasenmäher-Roboter. Ich habe nicht mal einen Rasen, aber ich fand es irgendwie spannend. Und ich weiß nicht mehr genau, warum ich es habe. Es hat interessante Navigation, es hat GPS, es hat Kameras, mit denen es sich irgendwie versucht zu orientieren. Und es hat noch Wi-Fi-Beacons und auch hier wieder, es hat auch wieder Fernsicht, also dass es überträgt ist und es hat auch diesen Patrouillenmodus und das ist wieder die Werbung, also es ist nicht nur ein ein Rasenmäher, sondern auch ein Gartenwächter. Ihr könnt 24/7 euren Garten überwachen lassen. Eure Daten sind sicher, keine Sorge. Weil der TÜV hat es ja bestätigt. Schauen wir uns die Hardware an, das ist, die werden immer stärker, die Dinge. Der hat auch wieder einen Octa-Core ARM-Chip mit einem AI-Beschleuniger, 4 GB RAM, 16 GB EMC-Flash und mehrere MCUs gleich. Es hat ein Display oben drauf und es hat unten für die Messer, mit denen er den Rasen schneidet. Es ist im Prinzip wie ein Raspberry Pi jedes Mal. Es hat einen Haufen Sensoren, 360 Grad Rundumkamera mit 3 Megapixel. Es hat eine Frontkamera. Es hat einen Regensensor. Es hat GPS. Es hat Berührungssensoren, damit er Stöße erkennt. Er hat LTE, wenn man will. Und auch hier wieder, wir waren echt dankbar, es gibt irgendwie einen Haufen Ports, mit denen wir Zugriff machen können. Es gibt USB auf der Bodenseite, UART, JTAG und SWD. Und jetzt lasst uns einmal kurz über Software reden und wie ich übergebe. Ich gebe euch einmal kurz einen Überblick. Wir haben vorher schon erwähnt, dass wir uns nur für Roboter interessieren, die Linux laufen lassen, weil sie in der Regel kräftiger sind von der Hardware her. Wir schauen uns vor allem Sachen an, die ROS Remelodic Morinia ab. Das ist eine Open-Source-Robotik-Software. Und dann gibt es noch eine Software darauf, die heißt Medusa. Die ist proprietär und von Ecovax. Die macht die Kommunikation mit der Cloud, Logging, Kamera, Zugriff und so. Und da sind nette Sachen drauf, ein komplettes Python 2.7. Das ist natürlich extrem hilfreich für uns, um Daten abzugreifen. Es gibt auch ein AWS Kinesis SDK, was schon mal interessant ist, um die Kamera anzugucken außerhalb von Chinas, also für Geräte, die nicht aus China kommen oder für den chinesischen Markt produziert werden. Und dann gibt es eine von Alibaba für in China. Dann gibt es noch einen Haufen Bash-Skripte. Das zeigt auch schon, dass die Codequalität nicht so irre gut ist. Wir wollen euch gleich ein Beispiel zeigen, wie übel das ist. Das heißt Audio Record Functional. Das sitzt zwar in der Firmware, aber man kann es theoretisch von außen aufrufen. Die benutzen TensorFlow und OpenCV für die Erkennung. Und was sie finden, sind so JSON-Objekte. Ich besonders schön finde ich das. Sie haben zum Beispiel eine Erkennung für kleine für Überreste von Haustieren und Haustiere selbst. Ja, einen kurzen Überblick über die Struktur der Software. Es gibt das Ecovax Home, das hat die Hauptfunktionalität drin. Das ist so für Geräte zum Plugin-Management. Die kann man runterladen. Jedes Mal, wenn ihr das Gerät mit einer App paart, da über Bluetooth, dann lädt er so ein Ding runter. Und jetzt gibt es Kommunikationswege, also direkte Kommunikation. Das ist nur über Bluetooth. Das ist ein Fallback für die Rasenmäher. Und dann gibt es noch einen MQTT-Endpunkt, der ist ein Proxy zwischen dem Gerät und der App. Jetzt wollten wir uns angucken, wie Ecovax Security angeht und was sie damit machen. Und wir hätten irgendwie gehofft, dass es da ein Bug-Bounty-Programm gibt, aber da gibt es irgendwie nichts wirklich. Sie versprechen uns ein, also quasi ein öffentlich irgendwie uns Credit geben dafür, dass wir das gefunden haben auf ihrem öffentlichen Forum, aber das haben wir nicht gefunden. Und sie wollen, dass wir das per E-Mail schicken, was jetzt irgendwie nicht unbedingt Best Practice sind. Und sie geben irgendwie Privatsphäre-Garantien ab, dass deine Daten in deiner eigenen Region bleiben. Also das, damit sind AWS-Regionen gemeint. Aber sie schicken trotzdem Daten auch an die AliCloud für AI-Analyse, obwohl sie versprechen, dass es bei AWS-Services bleibt.
und sie sammeln auch viel zu viele Daten. Und unsere Bedenken dabei sind einfach, dass es hat mehrere Kameras, Mikrofone und kann man die remote anmachen, ohne dass der User es merkt, wo gehen die Daten hin? Und bei AI, warum brauchen die Roboter Gesichtererkennung und warum benutzen sie Telemetriedaten, um die AI zu trainieren? Und ein paar Tage nach dem Talk, den Dennis gegeben hat auf der DEFCON, kam dieser Blogpost und da ging es darum, dass die Kameras gehackt werden. Da ist diesen Paragraphen besonders spannend. Man könnte angeblich Hacker davon abhalten, das zu knacken, indem man ihren Traffic mit AES verschlüsselt. Das halten wir jetzt für ziemlichen Unfug, aber gut. Jetzt wollen wir mal kurz über unsere Ergebnisse sprechen.
Wir wollten also ein bisschen angucken, was für Art von Daten sie sammeln. Manche sind sehr gesprächig. Und reden viel mit dem ECOVAC-Server. Es gibt Key-Data-Sammel-APIs, Big-Data und Data-Upload, wo sie nicht mal versuchen zu verstecken, was sie machen. Es ist einfach da. Einige Telemetriedatenbeispiele sind zum Beispiel Live-Koordinaten der Roboter-Koordinaten in deinem Home, welche WLAN-Zugriffe sie sehen können, Netzwerkdaten, zusätzliche Informationen, wenn der Roboter stecken bleibt. Ich weiß nicht, ob das für wichtige Informationen für den Hersteller ist und auch AI-Bilder, auch wenn du das nicht mal angewählt hast. Okay, dann der Selbstwert der Daten in der Cloud. Wenn du einen validen ECOVAX-Account hast, dann kriegst du die Daten für dich sogar selber. Die Karten mit den Robotern werden auch an den Server geschickt und sind dort womöglicherweise auch dauerhaft, das können wir nicht so genau sagen. Wir haben unsere Daten erst vor 5 Tagen gelöscht. Man kann also die Map deines Hauses angucken, selbst nachdem du deinen Account gelöscht hast. Und den Roboter an einen neuen Account zu binden, macht nicht mal etwas. Du kannst also auch, nachdem du deinen Account gemacht hast, den Roboter immer noch zugreifen. Eine andere Sache, die wir gefunden haben, waren ein paar TLS-Konfigurationen in der Applikation und auch im Roboter. Die ECOVAX Home App selbst versucht, Zertifikate zu überprüfen. Die Plugins machen das allerdings nicht immer. Die akzeptieren selbstsignierte Zertifikate, was sehr problematisch ist, wenn du ein unsicheres WLAN benutzt, zum Beispiel Flughafen oder Spionage. Es gibt keine Warnung oder keine Anzeige auf der App, wenn das ein selbstsigniertes Zertifikat ist. Der User hat also keine Idee. Wir haben auch herausgefunden, dass User-Accounts und Token geleakt werden. Also ein Angreifer hat wahrscheinlich nach 7 Tagen Zugriff zu deinem Account. Hier ist ein Beispiel von einem sehr, sehr praktischen Tool. Den Namen habe ich jetzt leider nicht verstanden. Aber wir haben hier sozusagen den Zugangscode entschlüsselt. Und das ist ein Access-Token, mit dem du dich authentifizieren kannst. Jetzt können wir also über den Roboter und seine TLS-Probleme reden. Wir haben uns nicht unbedingt selbst außer Gefecht setzen wollen. Aber es gibt natürlich auch TLS-Trauergeschichten aus dem Roboter. MQTT und TLS-Verbindungen erlauben selbstsignierte Zertifikate. Wir haben ein sehr cooles Tool, CertMid bei Apo, also wurde von Apo erwischt, das erlaubt Man in the Middle. Das ist sehr hilfreich fürs Debuggen und Hacken. Und Over-the-Air-Updates können darüber sogar indiziert werden. Da passieren also viele schlimme Dinge. Hier ist ein Beispiel, wo der Roboter lauter Zeug hochlädt und ich kann es halt sehen, weil sie mein Zertifikat akzeptiert haben. warum ist das passiert? Ist das unser Setup? Ist Roboter einfach seltsam? Und wir haben tiefer in die Firmware geguckt. Und viele Skripte haben diese Option gesetzt. Also falls irgendjemand nicht so richtig über SSL-Fehler gemacht hat, dann haben wir einfach gesagt, lass das Überprüfen der Zertifikate aus. Das ist vielleicht keine gute Idee für ein Produktivgerät mit Kameras und Mikrofonen. Lass uns über die User-Daten sprechen, die auf dem Gerät gespeichert sind. Alle anderen Hersteller haben inzwischen partitionierte, verschlüsselte User-Datenbereiche. Viele Logs, Konfigurationen, Karten und Bilder sind auf dieser Partition gespeichert. Bei diesem Hersteller ist es nämlich noch nicht so, dass es eine extra verschlüsselte Partition ist. Und wenn du dann irgendwie dein Wi-Fi-Schlüsselwort oder ein PIN oder so konfigurierst, man kann also die Bluetooth-Adressen, die Wi-Fi-Credentials sehen, den Wi-Fi-Access-Point vom Nachbarn kannst du auch sehen. Manche Geräte haben auch Halo-Yiku, die Transkription von Text machen. Factory Resets, also Zurücksetzung auf Werkstellung, macht nicht unbedingt, dass alle Informationen gelöscht werden. Zusätzliche Probleme, wenn wir den Flash in einem neuen Zustand haben. Es gibt da dieses Paper von Amazon, was das im Prinzip bedeutet, wenn du das Gerät gekauft hast und selbst wenn du eine Wiederherstellung der Werkseinstellung machst, bist du trotzdem immer noch im Risiko. Was wir auch gefunden haben, ist, dass es die heimliche Live-Video-Angriffe gibt. Audio-Warnungen, wenn die Kamera, wenn auf die Kamera zugegriffen wird, gibt es am Start des Zugriffs und alle 5 Minuten. Wie ist es implementiert? Da ist eine Sounddatei im Dateisystem und die wird dann abgespielt. Das Problem ist, dass diese Files lokalisiert sind, also Deutsch oder Englisch. Und sie sind in einer Datenbank gespeichert, die man einfach löschen oder ersetzen kann. Man kann also zum Beispiel einfach ein leeres File für die Warnung hinspeichern und dann wird das Gerät dich nie wieder warnen, was ein Problem ist. Okay, wir fangen an mit einem weiteren Angriff. Wir nennen es das Live-Video-Apokalypse. Okay, wir haben schon erwähnt, dass die App Live-Audio und Video ermöglicht. Und diese Funktionalität kommt von AWS Kinesis. Der Owner und weitere geteilte User können das über einen PIN erreichen. Und sie müssen den PIN eingeben, wenn sie sich daran mit verbinden. Das kann nur bei dem Besitzer des Geräts, des Accounts geändert werden. Und theoretisch könnte man auch die Credentials resetten. Also das Basis-Setup ist ungefähr dieses. Es gibt diese Echovox Cloud, die als Proxy funktioniert. Wir haben das Device und wir haben den Roboter, der aktuell einen PIN von 1234 hat. Okay, die App fragt, ist der PIN gesetzt und aktiv? Und der Roboter wird checken, ja, ist es aktiviert? Und wenn ja, dann sagt er, PIN ist gesetzt. Die Anwendung wird also den User nach dem PIN fragen und wird den Hash übermitteln. Das ist MD5, das ist sehr sicher. Und jetzt wird der Roboter checken, ob der PIN-Hash dem lokalen Hash entspricht. Und wenn ja, dann erzählt er der Applikation, dieser PIN ist korrekt. Und dann wird die Applikation anfangen, eine AWS Kinetic Web RTC-Sitzung aufzubauen. Und der Roboter joint diese Sitzung, kommt dazu. Und dann haben sie ihre Sitzung und können kommunizieren über das AWS Kinesis. Okay, jetzt machen wir das nochmal, gleicher Prozess, aber jetzt sagt der Roboter, die PIN ist nicht korrekt und dann hört der Prozess hier auf. Und dann haben wir uns gefragt, was geht hier ab? Ist das jetzt wirklich alles Client-Side-Verifikation? Und oder gibt es hier eine Verbindung zwischen WebRTC und und der Verifikation. Also gleiches Prozess, wenn der Roboter checkt, ob der Has matcht. Wenn der Roboter, also der App erzählen will, die Map funktioniert, der Passwort war falsch, dann können wir hier Man in the Middle und wir erzählen der Applikation einfach, der PIN ist korrekt. Jetzt sind wir in einem Stream, in dem wir nicht sein sollten, weil wir den PIN nicht haben. Und ja, es haben uns gefragt, ob wir das Szenario nicht noch einfach machen können, indem wir die PIN-Abfrage aus der App rauspatchen können. Und die Antwort lautet, ja, das können wir machen. Es gibt 10 Applaus aus dem Saal. Wir wollen es also nochmal klar machen, das ist keine Verwundbarkeit von AWS Kinesis. Bitte, AWS, verklagt uns nicht, das ist nicht euer Problem, das ist ein Problem von dem Hersteller. Was wir also daraus lernen, die PIN-Schutz ist also das Ehrensystem, die Client-Based-Authentifikation und ACL wird entschlüsselt, erzwungen. Der Roboter hat keine Ahnung, ob die Authentifizierung erfolgreich war. Man kann also Videostreams angreifen und es ist echt schlimm, wenn man das zusammen mit TLS-Issues, die wir gezeigt haben, kombiniert und wenn man jetzt noch das Soundfile ausgetauscht hat, dann wird es richtig hässlich. Wir haben eine kleine Demo, keine Live-Demo. Auf der linken Seite ist die Suite, rechts ist unser Mobile Phone. Ich gebe den falschen PIN an. Das ist natürlich sehr stark zensiert, aus guten Gründen. Der PIN war falsch. Okay. Wir spielen ein bisschen mit der Antwort rum und kopieren einfach eine richtige Antwort hier rein. Und wir senden das an die Applikation und jetzt haben wir einen Live-Video-Stream, den wir nicht haben sollten. Und ja, jetzt kommt es hier an. Der PIN ist also absolut nutzlos. Szenen Applaus aus dem Saal. Okay. Für die Videofunktion ist der PIN sozusagen nutzlos. Die Frage ist, gibt es kostenlose Rasenmäherroboter für uns? Also zum Mitschreiben, es gibt keine kostenlosen Roboter, also klaut euch keine. Es gibt den EcoVet G1, wenn du den hochhebst, dann wird er sich automatisch sperren und du musst den PIN eingeben, um ihn zu entsperren. Außerdem kann ein Alarm getriggert werden, der wie so ein schrecklicher Filmalarm klingt. Das Problem ist natürlich, dass dieser Schutz im SoC auf der Linux-Seite implementiert würde. Also was man eigentlich theoretisch tun kann, ist den PIN rausfinden und dann das Gerät entsperren, nachdem sie es geklaut haben. Also als allgemeine Warnung solltest du vielleicht deinen Rasenmäherroboter nicht außen ungeschützt lassen und wenn du tatsächlich Rootzugang hast, dann solltest du vielleicht überlegen, ob du das Locking-Mechanismus nicht vielleicht verbessern kannst. Aber also besser, ihr packt sie weg in die Garage oder in einen Schuppen und nicht außen. Diese Information ist nicht wirklich schwer zu finden, wenn man Root-Rechte hat. Und deswegen müssen wir darüber reden, damit die Leute das wissen. Okay, lass uns darüber reden. Routen und aus der Verbindung herausnehmen von EcoVets aus der Cloud. Da gibt es ein paar Arbeiten, die in diese Richtung relevant sind. Okay, jetzt hört das Mikro auf. Vielleicht nehme ich dieses Mikro. Der Roboter. Hallo. Die Roboter haben übernommen. Wir wussten es doch schon alle. Es funktioniert dein Mikrofon zu funktionieren? Funktioniert deins? Nein. Kleiner Side-Note aus der Übersetzerkabine, das ist heute schon ein paar Mal passiert. Es wird einfach eine gewisse Zeit dauern, bevor das wieder weitergeht. Der Saal hat gerade kein Audiosignal. Wir werden am Ball bleiben und sobald das behoben ist, übersetzen wir natürlich weiter. Ich kann natürlich auch sehr laut sprechen, aber ich glaube, der Stream wird damit nicht glücklich sein. Also tatsächlich haben die Roboter den Feueralarm angegriffen und der Feueralarm hat die Lautsprecher ausgeschaltet. Es wird also wieder verbunden, aber das wird ein bisschen dauern. Wir müssen ein bisschen geduldig sein. Ich kann also offensichtlich nicht das Mikrofon benutzen, aber worüber wir hier reden, während wir über Hacking von Robotern reden, was ja manchmal auch so ist, dass sie Klingeln an sich haben. Wenn normalerweise Leute über IoT-Sicherheit reden und Privatsphäre reden, die Kamera kennt den Weg aus meinem Haus oder so. In diesem Fall fange ich einfach jetzt mit dem Q&A an, während wir auf die Speaker warten. Hast du jemals angefangen, seid ihr jemals über einen Roboter, einen Fall gestolpert, wo der Rasenmäher-Roboter als Waffe benutzt wurde oder wo das als Waffe missbraucht wurde? Wir hatten diese Idee an einem Punkt, also dieser Rasenmäher hat eine Map, er weiß, wie dein Garten aussieht und wo er sich da lang navigieren kann. Können wir ein Rasenmäher als Drucker benutzen, also sowohl im guten als auch im schlechten Weg? Vielleicht kann jemand deinen Rasenmäher hacken und dann kann er böse Sachen in deinen Garten schreiben. Oder ob man das auch benutzen kann, um zum Beispiel Kunst in deinem Garten zu malen. Diese Rasenmäher haben in der Regel Sicherheitsfeature, die einen daran hindern sollen, dass sie zum Beispiel hoffentlich nicht über deine Kinder fahren. Lass es uns einfach dabei belassen. Theoretisch könnte man das natürlich irgendwie auch rauspatchen, aber das wird wahrscheinlich sehr gefährlich sein. Mach das nicht. So, diese Roboter sind ja letzten Endes Geräte von ein paar Jahren. Die haben ein bisschen GPU, ein bisschen Memory. Die Frage war, ob irgendwie Software darauf läuft. Er sagte, auf dem Camp haben wir überlegt, ob wir Doom auf dem Rasenmäher machen, weil da ist ein kleines Display und ein Keypad dabei sind. Da kann man Statusinformationen rausfinden und durchlaufen. Und wir haben überlegt, ob wir Doom auf STM32 irgendwie hätten hingekriegt. Also wir hatten nicht genug Zeit, aber theoretisch könnte man vielleicht beim Rasenmäher in Doom spielen. Crysis, weiß ich nicht, ob das läuft. Dann kommen wir so. Falls die Lautsprecher nicht ankommen, werden wir einfach lauter sprechen. Und
okay. Alright, I can just talk louder, I guess.
Also Info für den Stream. Aktuell wird wieder auf die Lautsprecher gewartet.
Also laut sprechen.
Der Status ist, dass die Roboter, die unsere Brandschutzanlage angegriffen haben, haben es nur für diesen Raum angegriffen. Also alle im Internet wundern sich, warum wir die Mikrofone runtergenommen haben und wir still reden. Was wir also jetzt machen werden, ist, wir werden alle den Talk weiterhören. Für alle im Raum, kommt doch einfach nach vorne aus den hinteren Reihen. Und wenn du Probleme hast, uns zu hören, kommt doch näher. Und wenn die Lautsprecher wieder magisch anfangen zu funktionieren, dann werden wir wieder dort weitermachen. Aber weil der Vortrag interessant ist, wollen wir die Zeit nicht klauen und deswegen machen wir ohne Mikro weiter. Entschuldigung für diese Probleme. Ich versuche lauter zu sprechen. Wir sind nicht unbedingt die Ersten, die das anschauen und wie man EcoVox-Geräte von der Cloud entfernt. Da gab es ein Projekt aus der Vergangenheit, Sax, spannender Name, ein Python-basierte Client-Interface, das den Roboter fernsteuern ließ und hat mit der Cloud geredet und dann emuliert, was die App gemacht hätte. Das wurde aber 2021 zurückgelassen. Pampa gab es auch noch als anderes Problem. Es ist eine Implementation des EcoVox-Services als Standalone. Man kann den Roboter verbinden und die offizielle App oder Sax und kann dann den Roboter fernsteuern. Die EcoVox MPC Broker ist just, also leitet die Daten einfach weiter. Aber Bumper hat DNS-Weiterleitung und SSL-CA-Import auf dem Telefon vorausgesetzt und das ist schwierig für Androids. Also es war für alle Modelle vor 2020 ganz okay. Dann gibt es noch das Home Assistant Plugin, das ist ein integriertes Bibliothek basierend auf der PySax-Bibliothek. Es erlaubt auch Remote Control, es emuliert auch die App. Okay, lass uns über Gegenmaßnahmen reden, die EcoVox hat und versucht, um rauszufinden, was sneaky people Leute machen. Also wir haben zum Beispiel viele interessierte Binaries, die obfuskiert sind. Es gibt viel XOR und Byte-Shifting, um Dinge zu verstecken. Was sie wussten war, dass die Firmware aus dem Device zu holen sehr einfach ist, also wollten sie es dann möglichst schwer machen. Es gibt viele Anti-Debugging-Features. Sie haben zum Beispiel LD-Preload Detektion-Erkennung oder PyTrace und Debugger-Erkennung. Es gibt auch Secure Boot und Android Verified Boot, aber nur bei manchen Geräten und sie benutzen das DDM Verify, um ihr Root-File-System zu beschützen.
Wir kriegen eine Login-Shell über UART. Das Problem dabei ist, dass jedes Gerät hat ein anderes Root-Passwort und es ist nicht hardcoded, sondern das wird jedes Mal beim Booten gesetzt. Und wie das Programm, was das benutzt, das ist relativ gut versteckt und das verantwortliche Programm ist EcoPassword. Was es macht, ist, es nimmt die Modellnummer, nimmt zwei zufällige MAC-Adressen, das ist wahrscheinlich die von den Entwicklern damals, konkatenieren die, macht daraus eine Seriennummer, SHA-265 drüber, Base64 und das war's dann. Ich habe ein Tool dafür gemacht, für einige Geräte funktioniert der. Könnt ihr einfach dahin gehen und dann euch ausrechnen. Dann Firmware-Updates sind natürlich auch super interessant für uns. Die sind nicht verschlüsselt, aber sie sind verschlüsselt, aber sie sind nicht signiert. Und der Schlüssel zum Verschlüsseln ist jedes Mal dynamisch ausgerechnet und hängt immer von der Firmware-Version ab, den Metadaten, den Gerätemodell und so weiter. Der Algorithmus ist relativ gut versteckt und da haben wir zusammengearbeitet mit TeamStar und am Ende des Tages ist es AES-128 mit Codebook Inscription und folgende Methode, um den Schlüssel zu erzeugen. Da steckt das Modell drum, die Sektionstyp und von jemandem die E-Mail-Adresse, was ich sehr witzig finde. So, die Frage ist jetzt, wie können wir mit Persistenz rankommen? Also wir könnten natürlich das Root-Dateisystem ändern. Das funktioniert für ein paar Modelle. Ein paar hingegen haben aber einen Integritätscheck für das Root-Dateisystem. Zum Beispiel Dboot X1 Da ist SquashFS, das gepackt wurde in JFSS2. Keine Signaturen, keine Verifikation. Du kannst es einfach entpacken, neu packen und bist fertig. Die Verifikation hängt ab von dem SDK, das sie verwendet haben, und dem SOC. Es ist ziemlich zufällig und können nie vorher absagen, was sie gemacht haben. Jetzt wollen wir noch über Autostart reden. Das ist ein Debugging-Feature, was sie vergessen haben in der Firmware. Die Geräte, die Secure Boot haben und Verifizierung und das alles, die checken beim Startup, ob Data Autostart existiert als Ordner. Das ist komplett unverschlüsselt. Und wenn es existiert, dann wird einfach jedes Shell-Skript ausgeführt, was in dem Ordner ist. Die einzige Limitierung ist, dass es auf manchen Geräten aus ist. Wir wussten es. Wir haben keinen Plan, wo da das Muster ist. Bei manchen scheint irgendwie von den Entwicklern abzuhängen, die das gemacht haben. Ein Factory Reset löscht die Data Partition nicht. Das heißt, man kann irgendwie ein paar Dateien einfach backuppen und wieder einspielen und hast es dann. Und unsere Idee war, können wir das die Datei nicht überschreibbar machen. Das heißt, über Chattro kann ich das Flag setzen und dann überlebt es sogar Factory, also dass man es quasi zurücksetzt auf Werkseinstellungen und auf Neuinstallationen und Firmware-Updates. Und wir nutzen ROS, um es direkt als Open-Source-Robot einzusetzen. Das wollen wir in der Zukunft mal ausprobieren. Wir wollen auch verschiedene andere Projekte nochmal ausprobieren, sowas wie Bumper und Sucks. Und dann gibt es noch einen Port, das heißt Valetudo. Das ist ein Tool, was auf dem Roboter ist und genau die gleichen Sachen wie die App macht, aber was quasi nicht mit deren, was nicht die App braucht und auch nicht deren Cloud. Und für verschiedene Hersteller geht das, für ein paar geht es noch nicht. Wir bräuchten da echt ein bisschen Hilfe. Wenn ihr Bock habt, dann könntet ihr uns unterstützen. Ich bin eigentlich nicht der Entwickler, deswegen kann ich euch nicht so richtig helfen. Und bei Rasenmähern hätten wir auch noch die Idee, dass man vielleicht Methoden findet, mit denen man Diebstahl verhindern kann, sodass wir quasi das Leute aussperren, die das mitgenommen haben. Wir versuchen natürlich immer Persistenzen zu finden und Wege für alle existierenden Modelle. Und wir suchen natürlich immer noch mehr schräges Zeug, was wir finden können in der Firma. Und bei diesen zwei Themen hier wären wir wirklich interessiert an Kollaborateuren, die uns helfen, das zu finden. Also wenn ihr da irgendwas in der Richtung Interessen habt und Fähigkeiten, wird es uns sehr helfen. Und wenn ihr Ideen habt, redet mit uns. So, jetzt wollen wir noch einmal über Zertifizierungen reden. Also, es gibt verschiedene Cybersecurity-Zertifizierungsorganisationen. Es gibt internationale Standards, amerikanische Standards, regionale. Ecovitz hat einige, unter anderem vom TÜV Rheinland. Irgendwie scheint das jeder zu lieben. Standards werden von einem bestimmten ETSI-Standard festgelegt. Zertifiziert Hardware und Software. Für die App gibt es noch ein paar Frameworks. Und die Frage ist, werden diese Sachen überhaupt eingehalten? Und aus unserer Sicht nein, nicht wirklich. Also bei vielen können wir es ganz sicher sagen und bei manchen nicht ganz so. Es ist echt die Frage, sollten die überhaupt existieren, diese Zertifizierungen, unserer Meinung nach, müssen wir nicht so richtig. Ist aus unserer Sicht irgendwie ein falsches Gefühl von Sicherheit, sowohl für die Hersteller als auch für die Nutzer. Und es ist normal, dass wir uns Fehler machen, dass Pentester irgendwie Schwachstellen übersehen, aber kann es wirklich sein, dass sie so viel einfache Sachen übersehen haben, die wir gefunden haben? Das ist eigentlich fast nicht drin. Und kann man deswegen Zertifizierungsvertrauen in unserer Meinung nach? Nein, überhaupt nicht. Also quasi alle zertifizierten Geräte hatten irgendwelche Probleme. Was können wir davon lernen? Was nehmen wir mit daraus? Ihr müsst aufpassen mit alten Geräten. Also mit welchen, die ihr gebraucht kauft zum Beispiel, die könnten schon eine kompromittierte Firma haben. Leute könnten es zum Beispiel kaufen von Amazon, dann irgendwie neu einspielen, hacken oder dann zurückschicken an Amazon. Das heißt, bevor ihr irgendwas verkauft, solltet ihr auch unbedingt einen Factory Reset machen, weil da ist einfach ein Haufen sensible Daten drin. Checkt euch im Handbuch, wie das geht. Das Wichtige ist, dass der Wi-Fi Reset ist komplett nutzlos, der löscht eigentlich gar nichts. Und sogar also ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen kann immer noch Daten zurückbehalten. Und ein anderes schwieriges Thema ist, du musst dir genau überlegen, wer dein Partner oder dein Mitbewohner ist. Die Geräte können dafür eingesetzt werden, Leute zu stalken. Ihr solltet gemeinsame Accounts runtermachen, ihr solltet keine Passwörter teilen. In Zeiss Fall immer zurücksetzen auf Werkseinstellungen und dann neu provisionieren. Und auf keinen Fall solltet ihr die im nicht eingerichteten Mono lassen. Manche Leute sagen, sie wollen auf keinen Fall irgendwie mit der Cloud verbinden, weil sie den Chinesen keine Daten geben sollen, aber ihr müsst unbedingt aus diesem unprovisionierten Modus raus, weil sonst kann ein Nachbar zum Beispiel das Gerät sehen und sagen, hey, ich kann einfach meine eigenen Accounts eintragen und dann verbindet sich der mit dem Konto eures Nachbarn und dann kriegt der einen Livestream von deiner Kamera. Also das solltet ihr dringend diesen Modus deaktivieren, weil sonst habt ihr im Prinzip ja ein Spionagegerät in eurem Haus. Wir haben jetzt Routing-Methoden für die meisten rausgegebenen oder die meisten existenten Ecovacs-Roboter rausgegeben. Ihr müsst in der Regel das UART dafür verwenden. Wir haben sogar Persistenzmethoden für einige. Wir haben die Sicherheitsangaben der Hersteller verifiziert und ihr validiert es nicht tun. Und wir haben einen Haufen Probleme gefunden in der Sicherheit und Privatsphäre bei diesen Geräten und Zertifizierungen von irgendwelchen Sachen wie TÜV ist ziemlich wertlos dafür. Und es gibt noch einen Haufen Arbeit, die man da machen kann. So, unser Appell ist, bitte benutzt das nicht für, also dieses Wissen, was ihr jetzt habt, nicht für irgendwelche schlechten Motive. Helft anderen Leuten, die das Ding routen wollen und zerstört nichts. Und ansonsten möchten wir jetzt Daniel Wegemer danken, der uns sehr bei der Forschung unterstützt hat, auch bei Sören Bay und Timstar, weil er so viel mit dem Engineering hier gerungen hat und mit den ganzen Testern hier in der Community. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach, hier sind unsere Kontaktdaten oder meine zumindest. Vielen Dank. Danke, dass ihr da seid. Also ich denke, nachdem wir jetzt alle diese Attacken auf unser Soundsystem überstanden haben, könnt ihr alle einmal einen netten Applaus geben für Dennis und Brill. Wir haben noch Zeit für Fragen, aber wir sind zwar eigentlich schon über die Zeit, aber wir haben Zeit, weil halt nichts danach kommt. Wenn ihr jetzt eine Frage habt, dann geht doch bitte zu den Mikros. Und auch wenn wir es nicht hören durch die Mikros, dann hört es wenigstens das Internet im Stream und vielleicht haben die auch Ideen. Ja, ich sehe schon, da gibt es eine Frage aus dem Internet. Bitte keine Kommentare über die Audio bei uns. Rede laut ins Mikro. Eine Frage aus dem Internet. Gibt es da anekdotische Anzeichen dafür, dass diese Geräte schon mal, dass es bösartige Angriffe gab auf die Geräte, um irgendwie Heimnetzwerke zu übernehmen? Wir wissen darüber nichts, oder habe ich zumindest nicht gehört, aber nach meinem DEFCON-Vortrag kamen einige Leute von US-Agenturen auf uns zu und haben sie mich gefragt, ob es damit Leute zu finden in anderen Ländern damit, und dann habe ich mir auch gedacht, so, also wenn wir das schon können, dann können das sicher auch andere Leute in Organisationen, die mehr Geld und mehr Ressourcen haben als wir. Aber hey, hier in der ersten Reihe. Danke für den Talk. Die Gesichtserkennung und die KI-Möglichkeiten, die das bietet, da frage ich mich doch, welche Machine Learning, welches neuronale Netz läuft da? TensorFlow klingt irgendwie nach so einem YOLO, also so einer Stangenware, die sie irgendwie aus der Cloud holen. Habt ihr eine Idee, welches Framework da läuft? How are they doing the face detection? So, we saw for some devices not necessarily Echovox. We saw that we use YOLO. Wir sehen, dass für manche Geräte von Echovox YOLO verwendet wird. Es gibt noch einen anderen, die machen auch noch, die machen einen Haufen OEM-Produkte für, die heißen Free Robotics. Die machen auch für Xiaomi und so. I think for the case of Echovox and for Echovox und for Dreamy und Roborock. Die haben sogar echt eigene Modelle, die relativ teuer waren. Hat mich echt gewundert. Wir haben Bilder rekonstruiert, wo wir Szenarios kreiert haben und wo wir die eigenen Modelle trainiert haben. Ich bin mir unsicher, wie das funktioniert. Sie behaupten, dass sie keinerlei User-Input dafür nehmen, aber die sind so groß, die haben das Geld, die können das theoretisch auch komplett selber machen.
Yeah, thank you for your great talk.
Danke.
Has there already been analysis of the data sending?
Gibt's schon Analysen für das, für die Daten, die die Roboter an die Cloud senden, oder ist das noch offen? Wie viel Daten werden übertragen? Wie viel wird an Videodaten hochgeladen? Fotos, was auch immer. Die Apps sind relativ gesprächig. Die schicken alles, wo ihr hinklickt. Bei den Robotern ist es ähnlich. Alle 10 Sekunden schicken die ein riesiges Datenpaket mit, wo sie sind, wo eure Möbel stehen, wo sie waren. Ja. Die sammeln halt natürlich einen Haufen Daten und wir glauben, dass viel von dem Datensammel-Honeypot. Das ist interessant, also sie sammeln das im Prinzip, aber im Moment sieht es nicht so aus, ob sie es benutzen würden, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber es ist natürlich schwierig zu sagen, was die sehen. Wir haben ja nur die Geräte und es gibt auch in manchen Geräten so ein Opt-in-Feature, dass man sagen kann, ich möchte AI nutzen, das haben wir aber nicht gemacht. Und diese Optionen machen wir in der Regel nicht an. Mein Ziel ist in der Regel, dass ich Root-Zugriff kriege und alles danach ist irgendwie optional. Ist dieses Verhalten irgendwie dokumentiert? Gibt es da einen Blogpost zu? Kann man irgendwo was nachlesen? Oder? Dokumentation ist echt hart. Jemand, der Sachen routet, dokumentieren, braucht ewig. Ich bin da super schlecht drin. Frag einfach. Also, für viele Geräte hier ist es relativ trivial, das zu machen. Du hast SSL-Verkehr, ohne dass du das Gerät auch nur anfassen musst. Und
is there another question from the internet currently? The internet is quiet, so thank you for the inspirational.
Thank you for your inspirational talk again.
Vielen Dank für deinen inspirierenden Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden, nicht ganz korrekt. Der Unterschied zwischen Hardware von EDIVAX und EVIS sind eher Hardware oder Software? Sind ungefähr das gleiche. Die einen kosten ein bisschen weniger als die anderen. In den US ist es Akidi und sonst ist es EcoVax. Ich glaube, das ist nur eine Markensache. Was ist der beste Ansatz, um zu eurer Arbeit zu sozusagen beizusteuern? Wenn du einen Roboter hast, dann route ihn einfach und teile, was du rausgefunden hast und wie du dahin gekommen bist. Verteile das Wissen so, dass wir das nicht dokumentieren müssen. Wir haben viele Geräte, auf die wir schauen, und es ist sehr schwer, den Überblick zu behalten, und wir wollen Leute, die aktiv wir wollen Leute, die aktiv mitmachen und sich Dinge angucken, und manchmal übersehen wir ja auch Dinge, und vielleicht haben wir irgendwie zweifelhafte Aspekte übersehen. Vielen Dank. Wir haben Zeit für eine weitere Frage. Was passt, weil wir eine weitere Person haben, die nach Fragen ansteht. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe mich immer gefragt, wie ich so einen EcoVax-Roboter, wie ich auf ihn zugreifen kann. Gibt es einen guten Weg, wie man es routet? Gibt es eine Dokumentation? Und wie man auf den Server kommt, also finde ich das auf deiner Website, oder? Ja, wir werden das irgendwann hochladen, die Adapter, von denen du sprachst. Frag mich einfach die Tage, ich habe welche hier, kannst mich einfach fragen. Und das Dokumentationszeug ist, naja, ich habe Windows benutzt für manche Sachen und dann habe ich ein Windows-Update gemacht und jetzt bin ich im Bootloader hängen geblieben. Aber prinzipiell haben wir auch das Pinout und ich versuche das zu teilen. Okay, ein letztes Mal mit der Unterstützung des inzwischen wieder funktionierenden Audiosystems, lasst uns unsere Speaker mit einem Applaus für ihren Vortrag entlohnen. Das war ein fantastischer Vortrag. Vielen lieben Dank. Und aus der Übersetzerkabine verabschieden.